Also, ja, ich freue mich da mit euch zu machen, auch mit Anne-Rös und Regine hier zu sein. Und ich habe für den heutigen Abend einen Text gewählt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, 3 bis 7 und möchte euch mit euch ein paar Gedanken darüber teilen. Und wenn ich zu lange werde, dann Anne-Rös, dann winke mir zu, dann kürze ich da das sind meine Gedanken. 1. Petrus 3, 3 bis 7. Ich würde gerne zum Beginn diesen Vers vorlesen. Und ja. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden. Und wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, denn auch die... Was sagst du so machen? Okay. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Soweit das Wort Gottes, das nicht verfälschliche und wahre Wort, das uns unser dreieinige Gott gibt. 1. Petrus Kapitel 3, 3 bis 7. Ja, ich möchte ganz kurz noch beten. Und Vater, ich möchte dir jetzt einfach danken für die Gelegenheit, über diesen Text nachzudenken und ein paar Gedanken miteinander auszutauschen. Ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, das allein unser Herzen verändert durch und mit Hilfe deines Geistes. Und wir brauchen das. Wir brauchen dein Wort, das außerhalb kommt, und wir danken dir dafür. Und danke, dass du unser Herzen, auch meines, offen machst für das, was du uns sagen möchtest in diesem Text. Es ist nicht selbstverständlich, dass du es bist, der zu uns redet, der von außen gekommen ist und uns das gibt, was wir zum Leben brauchen, und uns stärkst und das Leben gibst dadurch. Wir danken dir dafür und das beten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, in diesem Text haben wir einen Teil, den gerade auffällt, ist der Schmuck. Und zwar, was wir gehört haben, es gibt einen sogenannten inneren Schmuck und einen äußeren Schmuck. Der äußere Schmuck, das ist das, was wir manchmal anziehen, oder nicht noch manchmal, das wir anziehen, das sind unsere Kleider, vielleicht auch Schmuck wie Halsringe oder sonst Gezierde, Ohrringe und so weiter, Ketten, die wir haben. Das ist so der äußere Schmuck. Vor allem Jüngere unter uns, die haben, dann ist es wichtig, dass es auch noch Markenkleider sind, die sie tragen, weil sie doch etwas vorstellen. Und unsere äußeren Kleider, die sind wie notwendig. Es ist nämlich notwendig, warum? Weil die Schande und der Scham, die durch die Sünde in unsere Welt gekommen ist, macht es notwendig. Unsere Kleider, der äußere Schmuck oder die äußere Verzierung, die wir haben, sind etwas, das wir brauchen, weil wir sonst entblößt sind, weil wir unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit nicht gegen außen sichtbar machen möchten. Und ist immer wieder eine Erinnerung auch, dass wir eben gefallene Menschen sind und dass wir jetzt, ja, Gott sei Dank, durch seine Erlösung in Christus neues Leben erhalten haben. Das ist so der eine Teil. Der innere Schmuck aber liegt im Herzen des Menschen verborgen. Es ist das, was man nicht immer sofort sieht. Vielleicht erst, wenn man einen Menschen etwas länger kennt, sieht man, was der innere Schmuck ist. Aber das ist der Schmuck, der gilt. Der gilt für Frauen und Männer, der gilt auch, ich denke, ist mir ganz wichtig, gilt für mich auch immer wieder für Kinder, weil auch Kinder können ein Leben führen, das Gott gefällig ist. Das wiedergeborene Herz des Menschen, das Herz, das eben in Christus geborgen und gegründet ist, ist der wahre Schmuck des Menschen. Und das lesen wir auch schon in Römer 2, 29, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht mit Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht vom Menschen, sondern von Gott. Ein Jude, jemand, der eben Christus zugehörig ist. Das ist der Zusammenhang hier. Ein Mensch, der in Christus erlöst ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, ein reines Herzens, das Herz in Jesus Christus. Das Herz ist auch die Quelle. Die Quelle, wir haben es heute Morgen schon gehört, das ins ewige Leben führt. Und wir haben es heute Morgen schon gehört, nicht nur ins ewige Leben führt, sondern auch vom ewigen Leben kommt. Jesus antwortete, so steht es in Johannes 4, 13 bis 14, und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das ihm das ewige Leben quillt. Wir alle kennen ja die Geschichte, oder ich denke, dass wir sie irgendwo abrufen können in unserem Gedächtnis, die Frau, die Samaritanerin, die am Jakobsbrunnen Wasser schöpfte um die Mittagszeit. Sie ist da hingegangen um die Mittagszeit, weil es dort am wenigsten Leute hat, weil sie sich schämte, weil sie wusste, ihr Leben, das wie sie ihr Leben lebte, das ist nicht das, was sie eigentlich grundsätzlich wollte, hat aber immer damit zu tun, dass sie dort den Durst ihres Lebens stillte, indem sie sich mit Männern oder eben mit mehreren Männern umgab. Und Jesus sagt ihr: Wenn du von meinem Wasser trinkst, wenn du die an der ewigen Quelle angeschlossen bist, die eben wieder in die Ewigkeit führt, dann wirst du es nicht mehr dürsten. Dann wirst du nicht mehr nach der Liebe von Menschen lechzen, die dir Geborgenheit geben, die dir das Gefühl geben, dass du etwas wert bist. Das Herz wird bei uns durch die Erlösung in Christus zu einer Quelle des Friedens und dass wir genug haben. Und eine Quelle, das gespeist wird von der Ewigkeit und wieder in die Ewigkeit zurückführt. Und darum ist es ja, so wie uns die Schrift auch sagt, am wichtigsten, dass wir das Herz, das wir alle haben, das Herz ist es, das wir am allermeisten zu beachten haben. In den Sprüchen 4, 23 steht: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das Herz des Menschen ist das, was wir behüten sollen. Und wir sehen das schon im ersten Petrusbrief oder vor allem in dieser Stelle. Dort ist eben unser Schmuck daheim. Ja, der Schmuck von Frauen und Männern ist ein sanftmütiger und stiller Geist. Der Schmuck von Frauen und Männern ist ein sanftmütiger und stiller Geist. Das Herz des, wenn hier Petrus redet von dem Schmuck, dann können wir davon ausgehen, dass er hier nicht nur die Frauen meint, sondern das Wort, das hier im Griechischen steht, das Wort Schmuck nicht, aber das ein anderes Wort, nämlich unvergänglich. Und dieses Wort, den unvergänglichen Schmuck, das wir hier haben, ist menschlichen oder männlichen, können wir auch sagen, auf jeden Fall auch menschlich, aber männlichen Geschlechts. Es gilt also für Frauen und Männer. Im Vers 4 steht: Sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Und dieser Satz dort, ist eine männliche, ist eine männlich und nicht nur einfach weiblich. Und so sind auch die Männer und die Frauen angesprochen in diesem Text. Also hier redet Petrus nicht einfach von den Frauen, sondern wie wir auch im weiteren Text dann sehen, sind beide Geschlechter, Mann und Frau, angesprochen. Und es tut sich beiden, Männern und Frauen, tut sich gut oder ziemt sich diesen Schmuck der Sanftheit und des stillen Geistes zu haben und ihn auch mit diesem Schmuck uns zu dekorieren. Der Schmuck des sanften und stillen Geistes, der gilt deshalb für Frauen und Männer. Auch wenn Petrus da noch einen spezifischen Hinweis gibt, wie sich die Sanftmut bei den Frauen und bei den Männern eben verschieden auswirkt. Das sehen wir dann ab Vers 5. Dort steht, denn so haben sich auch die heiligen Frauen geschmückt, ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Denn so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Für Frauen ist dieser Schmuck, wie wir hier sehen, ist die Hoffnung, die sie auf Gott setzen in ihrem Leben. Und ich denke, das ist etwas, was wir Männer immer wieder brauchen, dass wir Frauen haben, die ihre Hoffnung auf Gott setzen. Es ist ein Geschenk für uns an uns Männer, Frauen haben zu dürfen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen. Und ich kann an dieser Stelle möchte ich wirklich das erwähnen, dass mir das eine ganz große Hilfe gewesen ist in meinem Leben. Gerade in ganz, ganz schwierigen Zeiten, die Anrös und ich durchmachen. Meine Frau würde, wenn ich jetzt sagen mussten, dann würde sie sagen, Beat, nein, durften. Wir durften. Ich glaube, meine liebe Frau hat recht. Wir haben es auch heute mal, ich habe gedacht übrigens, die Predigt von heute Morgen ist wie die Grundlage hier für heute Abend. Wir dürfen, wir müssen nicht, weil Gott alles in seinen Händen hat. Und das, was wir gehört haben heute Morgen, alles endet zu seiner Ehre und zu unserem Besten. Und selbst wir Männer, zumindest ich weiß nicht, wie es euch, anderen Männern geht, brauche manchmal jemand, der mich wieder darauf hinweist, auf diese Hoffnung, die wir aber haben. Haben wir auch im 1. Petrusbrief ein paar Verse weiter. Wir sollen jederzeit uns Rechenschaft geben für die Hoffnung, die in uns ist. Und da bin ich wirklich dankbar, dass ich dieses Geschenk für eine Frau habe, die mich in den Schwierigkeiten, in denen ich vielleicht auch einmal mutlos geworden bin, eben habe diese Hoffnung von meiner Frau erinnert worden bin. Was ist die Hoffnung? Das ist das eine. Wir dürfen aber etwas nicht vergessen, dass der 1. Petrusbrief ein Brief der Verfolgung ist. Und ich denke, das ist wahrscheinlich ein Teil, den Petrus auch daran gedacht hat, dass diese Frauen oft mit ungläubigen Männern verheiratet waren. Petrus erinnert die Frauen daran, dass ein sanftmütiger Geist, der ein Weg ist, ihre heidnischen oder vielleicht auch manchmal jüdischen Männer zum Glauben an Christus zu gewinnen. Gerade in der ersten Zeit, als die ersten Christen, war es doch oft so, dass die Frauen zum Glauben kamen. Und ich weiß nicht warum, manchmal haben die Männer einfach da ein bisschen mehr, brauchen da mehr Zeit als die Frauen, aber doch halt immer wieder so, dass die Frauen zum Glauben kamen und Männer hatten, die diesen Glauben nicht mit ihnen teilen wollten. Und was hier Petrus sagt, in diesen Fällen sollen sie eben mit Sanftmut ihre heidnischen oder jüdischen Männer zum Glauben an Christus zu gewinnen. Ich denke jetzt, dass dieses Thema für die Frauen hier oder für uns Männer kein Thema ist, für die christlichen Männer, dass sie nämlich ihre Frauen ja sicher mit Respekt und Ehrerbietung und aufopfernder Liebe behandeln und vor allem ihre Aufgabe dann wahrnehmen, nämlich im Glauben ein Vorbild zu sein, ihre Frauen und ihre Kinder im Glauben zu erbauen und ihnen Mut auch zu sprechen. Das ist ja in erster Linie die Aufgabe des Mannes und trotzdem ist es immer wieder so, dass wir Männer eben unsere Frauen brauchen, um uns die Hoffnung, die wir haben in Christus, weitergeben zu können. Ja, und dann, das war der Vers 5, aber im Vers 7 geht es dann eben weiter. Das ist dann die spezifische Art, wie Petrus denkt, dass die Männer Sanftmut beweisen können. Dort steht, desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Und ich denke, das gilt vor allem für den Bereich der Sexualität. Das ist das, was ich in meiner Arbeit immer wieder begegne, dass dies in der Ehe ein Thema ist und oft nicht sehr weise und mit Besonnenheit oder auch Sanftmut, vor allem seitens der Männer, damit umgegangen wird. In Sprüche 25, Vers 28 steht, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Sprüche 25, Vers 28. Und ich denke, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass die Männer einen Ausdruck der Sanftmut im Leben von uns Männern ist, die Selbstkontrolle oder auch die Selbstbeherrschung. Die Sünde findet da in Männern ohne Selbstbeherrschung eine offene Türe, wie eine Stadt eben ohne Mauern. Nichts hindert dann die Sünde, ihr zerstörerisches Werk in unseren Herzen umzusetzen. Männer ohne Selbstbeherrschung sind wie eine Stadt ohne Stadtmauer. Sie wird von Feinden ohne Gegenwehr eingenommen und die Sünde hat leichtes Spiel. Vielleicht sollten wir uns jetzt noch für das uns erinnern, was ist denn das für ein Schmuck, den wir hier überhaupt Petrus beschreibt. Der Schmuck, der eben ein sanfter und stiller Geist unseres Herzens ist. Wie können wir uns diesen Schmuck vorstellen? Der sanfte und stille Geist unserer Herzen ist die Zierde, nämlich eines jeden Menschen, ob Mann oder Frau. Und eigentlich bedeutet das, ein sanftmütiges Herz zu haben, heißt ein Herz, das weich ist für das Wort Gottes, das Reden des Heiligen Geistes und gleichzeitig ist es ein Herz, das hart gegenüber der Sünde ist. Ein weiches Herz für das Wort Gottes und seinen Geist und ein hartes Herz gegenüber der Sünde. Ein Herz, das nicht in Christus gegründet ist, ist genau das Umgekehrte. Das ist ein Herz, das weich ist für die Sünde, das empfänglich ist für die Sünde und hart gegenüber dem Wort Gottes. Und da kommt ja die Erlösung, da kommt die Gnade und Güte und Barmherzigkeit von Christus hinein. Dieser sanfte und stille Geist unserer Herzen ist ein teurer Schmuck. Dieser sanfte und stille Geist unserer Herzen ist ein teurer und sanfter Schmuck. Denn unser Schmuck des sanften und stillen Geistes des Herzens ist mit dem Blut Christi bezahlt. Denn dieser Schmuck ist mit dem Blut Christi bezahlt. Im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, Verse 18 bis 19 steht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem nichtigen Wandeln nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ja, ein teurer Schmuck. Und jetzt können wir uns vielleicht noch ein bisschen fragen oder darüber nachdenken, was ist denn dieser sanfte und stiller Geist? Wenn wir im Vers 4 lesen, sondern vielleicht fange ich noch von Vers 3 an, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Das Wort, das hier gebraucht wird oder das Petrus verwendet im Griechischen des sanften Geistes, ist das gleiche Wort, das wir auch in Galater 5, den Versen 22 bis 23 finden. Ihr wisst alle, dass dort die Frucht des Heiligen Geistes beschrieben wird. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Und hier kommt es eben natürlich als Hauptwort, das gleiche griechische Wort, Praotes, Keuschheit, das ist die Besonnenheit oder eigentlich könnte man auch sagen die Selbstkontrolle. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Also dieser Schmuck, den hier Petrus erwähnt, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn ich hier so über nachgedacht habe, habe ich hier unbedingt noch etwas heute eingefügt, weil das hat mir keine Ruhe mehr gelassen, weil ich denke, man muss die Sanftmut ausgeglichen und differenziert verstehen. Sanftmut heißt nicht, ich lasse immer alles mit mir geschehen und sage nichts. Sanftmut heißt nicht, dass ich ein Fußabtreter bin. Und weil ich immer versuche, ein Gleichgewicht zu haben, habe ich das noch eingefügt, und zwar ein Zitat vom Gregor der Große. Und da muss ich noch etwas ganz Kurzes dazu sagen. Der Gregor der Große, er ist gestorben 604, er war Bischof und er war eine Person, die sehr anerkannt worden ist. Und er war so bekannt als Seelsorger, er war so ein guter Seelsorger, dass er so bekannt war, dass sie ihn zum Papst machen wollten. Und er hat sich gewehrt, mit Fuß und Händen Papst zu werden, weil er sagte, all den Krimskrams, den ein Papst machen muss, dafür habe ich keine Zeit. Mir sind die Menschen wichtiger. Es ist vielleicht öfters so, wenn wir eine Aufgabe haben, dass wir am Werk Sachen zu machen, die Administration, und dann habe ich keine Zeit mehr für das Volk, für die Schafe, für die ich ja eben verantwortlich bin. Aber schlussendlich musste er nachgeben und er wurde Papst. Und dieser Gregor der Große hat ein Buch geschrieben. Man könnte auch sagen, das große Seelsorgebuch oder Handbuch zur Seelsorge wird man heute schreiben. Das Buch ist genannt worden, Buch der Pastoralregel. Buch der Pastoralregel. Also ganz profan, heute würde man das natürlich nicht mehr so sagen, da will man einen besseren Titel nehmen. Und in diesem Buch hat er etwas geschrieben, das eben diese Ausgewogenheit deutlich macht. Die Sanftmütigen, so schreibt er, muss man ermuntern, sich auch des Eifers für die Gerechtigkeit zu befleißigen. Die Zornmütigen aber ermahnen, dass sie mit ihrem vermeintlichen Eifer auch Sanftmut verbinden sollen. Deshalb zeigte sich uns der Heilige Geist in Gestalt einer Taube und in Feuersgestalt, weil er alle, die er erfüllt, durch Taubeneinfalt sanftmütig und durch Feuereifer glühend macht. Und dann schreibt er weiter, es ist demnach einer nicht vom Heiligen Geist erfüllt, wenn er entweder in stiller Sanftmut die Glut des Eifers erlöschen lässt oder wenn er in der Hitze seines Eifers die Tugend der Sanftmut verliert. Ich hoffe, dass ihr etwas mitbekommen habt, als ich das vorgelesen habe, wie Gregor der Große in Balance haltet. Sanftmut ist richtig, aber man muss, wie man so sagt, auf dem Pferd bleiben und nicht auf der einen Seite oder auf der anderen Seite hinunterfallen. Die Sanftmütigen, sagt er, die eben zu sanftmütig sind, die muss man sich ermuntern, dass sie vielleicht auch einmal etwas sagen, wenn Ungerechtigkeit da ist und nicht, vielleicht würde man sagen, zu schnell die Sache unter die Decke wischen. Nicht so schnell denken, ja, ich bin da lieber vorsichtig. Das ist die eine Seite, die fallen darunter. Und er sagt aber, die Zornmütigen, die zu schnell etwas sagen, die mit zu viel Eifer haben und eben manchmal Eifer eben nicht für die Gerechtigkeit, sondern eher für sich, die, sagt er, die sollen ihren Eifer mit Sanftmut verbinden. Und dann nimmt er eben das Gestalt der Taube. Die Taube ist ja ein Bild für die Sanftmut. Und das andere Bild, das auch der Heilige Geist darstellt, eben die Flamme oder die Feuersgestalt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder daran selber daran erinnern, wo bin ich jetzt? Bin ich zu sanftmütig, bin ich zu taubenhaft oder geht mir das Temperament durch? Und es ist interessant, dass er sagt, es ist demnach einer nicht vom Heiligen Geist erfüllt, wenn er entweder in stiller Sanftmut die Glut des Eifers erlöschen lässt oder wenn er in der Hitze seines Eifers die Tugend der Sanftmut verliert. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen euch nahebringen, ist für mich noch wichtig, dass wir hier diese Balance nicht verlieren. Weil gerade zu sanftmütige Menschen haben sehr viele Rechtfertigungen, ich nenne sie manchmal auch Feigenblätter, die sagen, nein, ich sage da nichts oder ich bin da ganz ruhig. Und natürlich die Zornmütigen haben auch ihre Rechtfertigung, ihre Feigenblätter, sagen, aber hier muss einmal mal mit der Faust auf den Tisch schlagen oder was es auch immer für eine Ausrede oder Rechtfertigung oder Feigenblatt ist. Lass mich das noch ganz kurz an einem Beispiel erklären oder verdeutlichen. Nehmen wir einmal an, dass unsere Kinder wegen einer Bagatelle wieder einmal streiten. Bagatelle meine ich von uns Eltern aus gesehen wegen einfach nichts, sind einfach wieder mal, gehen sie aufeinander los. Ich ärgere mich darüber. Dieser Ärger ist aber kaum ein heiliger Zorn, sondern der Ausdruck, wahrscheinlich in meinem Fall jetzt sicher, eines gefallenen Herzens. Das, und hier kommt die Pointe, das lieber Ruhe und Frieden hätte. Warum müssen Sie jetzt wieder streiten? Jetzt, wo ich das so schön im Sofa sitze und endlich eine halbe Minute Zeit habe, um die Zeitung zu lesen. Mein Verhalten gegenüber den Kindern ist demnach eine sündhafte Reaktion auf meine nicht erfüllten Erwartungen an sie, nämlich, dass sie sich anständig und ruhig verhalten. Oft ist dann meine Einsicht, dass ich damit genauso sündige wie meine Kinder, sehr klein. Dementsprechend weise ich die Kinder in Härte zurecht. Das ist meine Sünde. Ich werde ärgerlich. Und hier wird eben genau die Frucht des Heiligen Geistes, die Frucht der Sanftmut, nicht sichtbar. Oder, das ist dann die andere Seite vom Pferd, mein Harmoniebedürfnis ist so groß, dass ich versuche, den Streit verständnisvoll zu schlichten und verhandle mit den Kindern, um alles so schnell wie möglich wieder ins Lot zu bringen. Mein Verhalten gegenüber dem Kind ist davon bestimmt, dass ich den Konflikt vermeiden will, um zum Beispiel die Liebe des Kindes nicht zu verlieren. Hier ist es ein Fake. Fake ist ein Wort, das jetzt wahrscheinlich alle kennen unterdessen. Das ist eine Fälschung. Das ist nicht Sanftmut. Wenn ich mit den Kindern verhandeln, weil was ist mein Motiv dahinter? Mein Motiv ist dahinter, ich will, was ich eben oft höre von Eltern, die zu mir in die Seelsorge kommen, ich will keinen Streit mit meinem Kind. Und wenn man nachfragt, kommt es, ich möchte die Liebe meines Kindes nicht verlieren. Und darum ist diese Sanftmut, das liebevolle Hinwendungen, in Anführungszeichen, eigentlich eine Nachahmung, eine Fälschung. Eigentlich ist es mein Harmoniebedürfnis, zum Beispiel, welches sich mit einem falschen Mantel der Sanftmut bedeckt. Und hier sehen wir, dass dich der Schmuck der Sanftmut zeigt sich in Geduld und Selbstbeherrschung und in allen anderen Früchten des Heiligen Geistes. Wenn ich nämlich zum Beispiel nur um des Friedens willen, weil ich Ruhe und Harmonie will, entweder wütend reagiere oder eben ganz sanftmütig, dann ist das nicht ein Ausdruck des dass Sanftmut ein Ausdruck der Frucht des Heiligen Geistes, sondern es ist eigentlich, nicht eigentlich, das ist eine falsche Aussage, dann ist es ein Ausdruck meines sündigen Herzens. Oft schwer zu durchschauen. Wenn natürlich jemand ärgerlich ist, das ist offensichtlicher oder offensichtlich, die ganz lieben Menschen oder die so Menschen, die ganz sanftmütig oder ja, mindestens so scheinen, ist oft nicht so, dass sie so sanftmütig sind, wie sie eben scheinen. Matthew Henry sagt in seinem Kommentar, das ist jemand, der vor etwa 300-400 Jahren gelebt hat, ist ein Puritaner, das Hauptanliegen eines echten Christes liegt darin, den eigenen Geist in rechter Weise zu kontrollieren und ihm zu gebieten. Das Hauptanliegen eines echten Christen liegt darin, den eigenen Geist in rechter Weise zu kontrollieren und ihm zu gebieten. Natürlich weiß Matthew Henry, ich kann Ihnen nicht vorstellen, dass wir uns nicht selber kontrollieren und ihm gebieten können. Unser Herz, unsere Sünde ist stärker. Wir sind nicht unser eigener Herr im Hause. Aber das Anliegen, dass wir eben, man könnte auch sagen, auf dem Pferd oben bleiben und nicht auf der einen Seite zu sanftmütig sind oder auf der anderen Seite eben zornmütig sind. Unser Bestreben soll sein, auf dem Pferd zu bleiben und eben echte Sanftmut zu zeigen. Sprüche 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Die Frucht des Heiligen Geistes zu haben, bedeutet demnach, die sanfte Stimme des Lamm Gottes zu hören. Die Frucht des Heiligen Geistes zu haben, bedeutet, die sanfte Stimme des Lamm Gottes zu hören. Und hier ist es wichtig, die Frucht ist niemals das Ziel, genau deswegen, sondern das Ziel ist, Christus immer besser kennenzulernen, weil er ist es, der die Frucht des Sanftmut oder die Frucht des Heiligen Geistes im Allgemeinen bewirkt in meinem Leben. Lass mich da ein Beispiel geben, um auch das noch ein bisschen darzustellen. 2008 hatten meine Frau und ich die Gelegenheit, nach Amerika zu fliegen. Und zwar hat das etwas zu tun mit meinen Schwiegereltern. Die wollten schon lange, lange immer noch einmal einfach die Vereinigten Staaten von Amerika nochmals sehen und nochmals besuchen. Einmal waren sie schon in Kanada, aber das war schon lange her. Und sie waren überhaupt nicht aufdringlich, habe ich gemerkt, dass aber vor allem von meinem Schwiegervater das ein großer Wunsch war. Und da ich doch ein bisschen des Englischen mächtig war und sie eben nicht, war es dann einmal sehr bald klar für meine Frau und ich, dass wir mit ihnen eine solche Reise machten. Und ich bin froh, haben sie ja gemacht. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt gehen, sie werden immer älter. Und man weiß nicht, ob sie überhaupt noch auch körperlich überhaupt im Stand sind, diese Reise noch machen. Dort waren sie schon relativ alt. Und konnten wir eben diese Reise nach Amerika machen und wir hatten die Gelegenheit, an einem Rodeo teilnehmen zu dürfen. Das wollte ich mir natürlich als Indianer-Fan überhaupt nicht und Cowboy-Fan überhaupt nicht entgehen lassen. Und dort haben wir, hat es verschiedene Darstellungen gehabt, auf die ich jetzt nicht hinging, aber etwas, wo ich sogar ein Bild gemacht habe, war ein Junge auf einem Pferd. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil jemand hat einmal gesagt, ich kann so sagen, wer das ist David Paulison, hat gesagt, das griechische Wort für Sanftmut nimmt den Gedanken der Qualität eines Pferdes auf, das auf den Willen der Hand und dem Zaumzeug seines Herrn reagiert. Das griechische Wort für Sanftmut nimmt den Gedanken der Qualität eines Pferdes auf, das auf den Willen der Hand und dem Zaumzeug seines Herrn reagiert. Und darum dieses Beispiel. Ich habe diesen Jungen da gesehen, wie er geritten ist. Was ich im ersten Moment nicht sehen konnte, seine linke Hand, die hat er nämlich auf der Seite, die ich eben nicht sehen konnte, hat er den Arm heruntergehangen lassen. Aber mit der rechten Hand hat er die Zügel in der Hand gehabt. Und zwar nur mit zwei Fingern. Nur mit zwei Fingern. Und wenn ich jetzt auch hier wieder, ich habe das Bild auch hier jetzt da von mir, sehe, dass das Zaumzeug war nicht angespannt. Es hing auch nicht durch. Es war gerade richtig. Und solche von euch, die etwas Erfahrung haben mit Pferden, wissen, dass wenn man eine Trense, so heißt das Ding nämlich, glaube ich, wenn dass die Pferde im Mund haben, wenn man das so sehr reißt, dann werden die Mundwinkel unempfindlich und das Pferd spürt das gar nicht mehr, das feine Ziehen. Und wie gesagt, eben dieser Junge mit zwei Fingern, das Zaumzeug nur so angespannt, dass es eben sanft wirkt. Es brauchte nicht viel. Das Pferd hat jede Bewegung seiner Finger gespürt. Leider komme ich im Reiten nicht ganz raus. Ich glaube, es braucht dann auch noch ein bisschen von den Füßen, links und rechts auch noch einen Druck. Aber auf jeden Fall, das hat mich da sehr, sehr beeindruckt. Und das ist es genau, wenn wir sagen, dass die Sanftmut etwas ist, indem wir eben die leise Stimme des Heiligen Geistes in unseren Herzen hören. Nicht, dass ich jetzt da übersinnlich und weiß nicht was meine, aber es ist doch das Reden Gottes durch sein Wort in unseren Herzen. Und ich denke, dass es oft passiert, dass mindestens mir, dass ich dieses Reden gar nicht höre, weil meine Gedanken wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, irgendwo anders sind, weil ich schon wieder mit dem Gedanken beim nächsten Punkt im Ablauf meines Tages sind. Oder vielleicht beschäftigt mich irgendetwas anderes, auch dann, wenn ich die Bibel lese. Und ich sage nicht, dass der Heilige Geist nicht zu mir reden kann, aber menschlich gesehen bin ich dann taub. Ich spüre, höre den Heiligen Geist nicht, weil ich so in Gedanken bin mit mir selber. Und das kommt einmal zum Beispiel in Jesaja 57, 20 zum Ausdruck. Dort steht, aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Jesaja 57, Vers 20. In einem Herz, in dem ein Tsunami herrscht, aus welchen Gründen auch immer, jemand hat an mir gesündigt, meine Sorgen, die mich überwältigen, Unfriede oder was es auch immer ist, in einem Herz, in dem ein Tsunami herrscht, ist nicht in der Lage, auf die sanfte Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Dazu braucht es eben die Frucht des Heiligen Geistes, nämlich die Sanftmut, die unser Herz in den Stand der Sanftmut versetzt, also weich macht für das Reden des Wort Gottes und hart macht für die Sünde. Erst in diesem Zustand Der Sanftmut ist es unserem Herz möglich, die Stimme Gottes, nämlich unseren guten Hirten, zu vernehmen. Jakobus 1, Vers 21, dort steht Folgendes. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Das Wort Gottes beruhigt die unruhige Seele. Das ist das, was Gottes Geist und sein Wort in unserem Herzen bewirkt. Lernen wir uns von dem Wort Gottes zu sättigen und stille und ruhig werden in Gott. Psalm 131 macht es deutlich. Dort steht, fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Auch hier haben wir kleinere Kinder oder ganz kleine. Und die meisten von euch haben es schon erlebt. Ein Kind, das gestillt worden ist, genug zu essen hat, trockene Windeln, das ist ruhig, das schläft ein. Es ist still. Das ist die Bestätigung gewesen. Gut. Es ist ruhig geworden. Und so können auch wir beim Wort Gottes, bei Christus selber, wie ein kleines Kind ruhig werden. Wie ein kleines Kind, so schreibt der Psalmist, so ist meine Seele in mir geworden, denke ich, durch das in Christus sein, die Zuflucht bei ihm zu sehen, zu haben und durch das Wort Gottes. Das Kind, das still geworden ist, ist gesättigt worden mit dem Brot, ist still geworden mit dem Brot, das es zum Leben braucht. Es ist gesättigt worden, nicht mit dem, in erster Linie, was die Seele sättigt, aber was den Körper sättigt. Und das Gleiche passiert mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sättigt unsere Seele mit dem lebendigen Wasser, dem Wort Gottes, das uns nährt, mit dem Manna, das auch das Volk Israel in der Wüste erhalten durften und Jesus dann wieder aufnimmt in Johannes 6, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens, sein Wort, das unsere Seelen sättigt. 2. Timotheus 3,16 können wir auch wieder das Gleiche sehen, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wer sanftmütig ist, in dessen Herz herrscht ein stiller Geist. Stille ist das Bild eines sanftmütigen Herzens. Und darum, lasst uns doch von Jesus rufen. In Matthäus 11, Vers 28 sagt er, kommet her zu mir, alle die mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Lassen wir uns von Jesus rufen. Wohin? Wohin sollen wir uns rufen lassen? Zu ihm selber, zu Christus selber. Nur dort wird mein Herz sanftmütig. Denn Jesus, so sagt er, ist selber sanftmütig und demütig oder von Herzen sanftmütig und demütig. So sagt er es einen Vers später. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Lernen. Wir sollen lernen von Christus. Und was mir da gerade in den Sinn gekommen ist, in Jakobus 1, Vers 29, die drei Gebote der Sanftmut, wo Jakobus schreibt, ihr wisst doch, liebe Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und wie kann ich zu Jesus kommen? Ich habe das, glaube ich, schon ein bisschen versucht, euch lieb zu machen. Einmal ist es sicher die Schrift. Zum Schriftlesung gehört auch das Gebet und die Schrift. Und natürlich, manchmal brauchen wir eben auch jemanden, der eben die Hoffnung hat, wenn wir hoffnungslos geworden sind, der uns wieder den Blick auf den Anfänger und Vollender des Glaubens werfen lässt. Lernen, sanftmütig zu werden, das bedeutet etwas, das nicht einfach etwas ist, das einfach in den Schoß fällt. Es ist ein jeden Tag neu auf Jesus zu sehen, denn seine Gnade und Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Und dann dürfen wir noch etwas in Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 26 lesen. Dort haben wir die Geschichte, als Jesus vorüberging und er schreibt doch, und Johannes schreibt es, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe das Lamm Gottes. Er hat die anderen Menschen, die bei ihm waren, die Jünger, hat er darauf aufmerksam gemacht: Das, wo ihr seht, diesen Menschen, das ist das Lamm Gottes. Und das Lamm ist auch ein Sinnbild wie die Taube für Sanftmütigkeit. Ein Lamm, das wie Christus eben ein Lamm geworden ist. Wir haben das in Jesaja 53, wo er sagt: Wie ein Lamm, das zur Schlachtbahn geführt wird, hat er seinen Mund nicht aufgetan. Und dieses Lamm Gottes, so steht es im Hebräer 5, Vers 8, er hat, obwohl er Gottes Sohn war, hat er eben an dem, was er litt, immer noch Gehorsam gelernt. Gehorsam heißt, auf das Wort Gottes, auf das sanfte Reden des Heiligen Geistes gehört. Und dieses Lamm Gottes, Jesus Christus, ist das Bild für die Sanftmut. In Jesaja 53, Vers 7 steht: Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt war vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. In diesem Fall war das nicht eine zu sanftmütige Geste, sondern das war die Sanftmut, weil er uns so lieb hatte, weil es in diesem Moment nicht um die Gerechtigkeit ging, weil er musste ja für unsere Ungerechtigkeit sterben und für unsere Ungerechtigkeit hat er die Ungerechtigkeit erlitten. Er musste nicht für die Gerechtigkeit in dem Sinn für uns eintreten. Und das hat er in dem Sinn trotzdem gemacht, indem er für uns gestorben ist. Christen folgen seiner Sanftmut nach. In Offenbarung Kapitel 14, Vers 4 steht: Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Die folgen dem Lamm nach, wohin das Lamm geht. Diese sind erkauft aus dem Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Wir Christen folgen dem Lamm nach. Und deshalb, lasst uns deshalb das Lamm Gottes, Jesus Christus, niemals aus den Augen verlieren. Und wir bitten Gott, dass wir die Gnade dazu haben, ihn, den guten Hirten, der vorausgeht, dieses Lamm Gottes, dass wir diesen Hirten nicht aus den Augen verlieren, dass unsere Augen nicht abschweifen, weder links noch rechts. Und dann, was ist, wenn wir versagen? Wir alle kennen die Geschichte von Lukas 15, die Geschichte des verlorenen Schafes. Der gute Hirt, dass das Schaf sucht, und der gute Hirt findet es auch, und der gute Hirt bringt es auch wieder zurück auf die Weide. Der gute Hirt, der eben sanftmütig ist, bringt uns immer wieder zurück auf die saftige Weide und zu den frischen Wassern, und das eben in Sanftmut, weil er für uns gestorben ist und uns nicht maßregelt, sondern weil er Erbarmen hat für unser Versagen, und für das ist er eben auf die Erde gekommen und hat an unserer Stelle den Gehorsam gelehrt. Die Einladung des Lammes, dessen Blut für uns vergossen wurde: Nehmt und esst, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wurde zur Vergebung der Sünden. Nehmen wir doch diese Einladung an und lassen uns den Schmuck unseres Herzens immer größer werden und, wenn es nötig ist, auch wieder neu herausputzen, neu polieren, dass diese Frucht des Geistes, nämlich die Herrlichkeit und der Reichtum von Jesus Christus eben in unseren Herzen sichtbar wird und in unserem Leben und dieser Schmuck nicht äußerlich ist, sondern Menschen sehen, dass dieser Schmuck in unserem Herzen ist. Ja, lasst uns zum Schluss noch beten. Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast und dass du durch deine Gnade uns die Frucht des Geistes, auch die Frucht der Sanftmut in uns bewirken lässt. Nicht etwas, das du nur möchtest, einen Konjunktiv, eine Möglichkeit ist. Nein, deine Güte ist so groß, dass du die Frucht wachsen lässt. Und lass uns deshalb, so wie Matthew Henry sagt, zu dieser Frucht streben, weil du bewirkst das Wollen und das Vollbringen. Du wirkst, dass wir dieser Frucht nachstreben werden und du wirst sie uns auch in uns bewirken. Danke für deine Güte. Danke, dass du uns die Augen auftust für diesen Schmuck und dort, wo wir zu wenig haben, dass wir nach diesem Schmuck streben und dieser Schmuck immer mehr zu deiner Ehre in unserem Leben zum Tragen kommt. Wir danken dir jetzt für das, was wir in deinem Wort hören durften, und wir danken dir auch, dass du uns jetzt diesen Abend und diese Nacht auch begleiten darfst und deine schützende Hand über uns hebst. Wir beten dies im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.